Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich auf das Gespräch mit dem bekanntesten Schnurrbart der Republik, dem Koch, Trödel-Sendungsmoderator, Geschichtenerzähler und Motorradfan Horst Lichter, der seinem Bestseller zufolge keine Zeit für Arschlöcher hat. Herzlich willkommen, Herr Lichter.
Dankeschön, freue mich sehr.
Wir zeichnen diese Sendung in einem Kölner Hotel auf, weil Sie gerade in Eigenwerbung unterwegs sind. Denn am ersten Weihnachtstag läuft im ZDF die Dokumentation Horst Lichter sucht das Glück. Warum sollten wir die gucken?
Weil sie wunderschön ist. Es ist mal wieder so ein Film, wo man einfach sagt, der tut auf der einen Seite keinem weh. Es wird niemand vorgeführt. Man sieht etwas Wunderschönes, man kommt auf andere Gedanken. Und all das, was man da sieht, könnte man selber erleben, in dem Moment, wenn man aufsteht und sagt, ich tue es jetzt. Und deswegen sollte man es gucken, weil es einem was gibt. Entschuldigung.
Sie haben es getan. Wie definieren Sie Glück?
Glück ist der Moment. Jetzt in diesem Augenblick bin ich gerade glücklich. Ich mache da dann vielen Dingen aus. Ich fühle mich sehr wohl. Das heißt, ich sitze im Warmen. Ich sitze in einer schönen Atmosphäre. Ich habe einen netten Gesprächspartnerin. Mir tut nichts weh. Ich habe keinen Hunger. Ich habe keinen Durst. Mir geht es einfach richtig gut. Das sind Träumchen. Man muss den Moment wahrnehmen.
Der Moderator und Motorradfahrer Horst Lichter ist heute Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Und als ich gehört habe, dass Sie sich aufgemacht haben, um das Glück zu suchen, Herr Lichter, da habe ich gedacht, das hat er doch längst gefunden. Sie sind, unterstelle ich mal, glücklich verheiratet. Sie haben zwei gesunde Kinder. Sie haben ein Millionenpublikum, was sich jeden Tag Bares für Rares anguckt. Was hat gefehlt? Warum sind Sie losgegangen, um das Glück zu suchen?
Ach Gott, es hat gar nichts gefehlt. Ich habe mein Glück eigentlich immer irgendwo gefunden. Aber ich habe, meine größte Leidenschaft im Leben sind ja Menschen. Man unterstellt mir immer andere Leidenschaften, die ich auch habe als größte, aber die größte sind wirklich Menschen. Spiegelt sich von der Kindheit an wieder. Und ich war schon von Kindheit an immer der Clown, weil damit kann man Menschen glücklich machen, Menschen zum Lachen bringen, auch Sorgen wegmachen. Zumindest für einen Moment. Und durch die vielen, vielen Gespräche mit Menschen, wo sie immer klagen, machen, tun, träumen, aber nie die Realität wahrnehmen, das jetzt in diesem Augenblick. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte wissen, warum sind viele augenscheinlich nicht so zufrieden oder nicht glücklich? Und mache mich einfach auf den Weg und sage, okay, ich nehme mir einen Menschen mit auf Reise, den ich nicht kenne, den ich kennenlernen möchte, in ein fremdes Land, was ich so nicht kenne, was ich kennenlernen möchte, um da weitere Menschen kennenzulernen, die in unterschiedlichsten Lebenssituationen stecken. Vermeintlich Arme, vermeintlich hart Arbeitende, vermeintlich mega Reiche, alles kreuz und quer, um auf dieser Reise zu dem Entschluss zu kommen, okay, woran liegt es denn? Hat es irgendeinen Schlüssel, wo man sagt, okay, und genau das ist es. Wenn ich das mache, dann bin ich auch glücklich. Ist ja gar nicht so.
Also Sie haben den Schlüssel nicht gefunden, weil es den Schlüssel nicht gibt.
Den Schlüssel trägt jeder in sich. Das ist das Verrückte an der ganzen Geschichte. Jeder einzelne Mensch hat den Schlüssel in sich. Er muss ihn nur zulassen und er muss ihn bereit sein zu sehen. Ich bin der festen Überzeugung, man kann jede Sekunde seines Lebens sein Leben ändern, wenn man möchte.
Nun haben Sie gesagt, das ist ein Land gewesen, das Sie nicht kennen, und mit einem Menschen zusammen sind Sie unterwegs gewesen, den Sie auch nicht kennen. In dem Fall war das Henning Baum, Schauspieler. Den kannten Sie gar nicht?
Nein, nur aus dem Fernsehen, so wie jeder andere auch. Ich kannte ihn nur in seinen Rollen und ich muss sagen, ich fand den Typ eine Granate. Ja, also das ist ja mal so ein... Ich sag mal, wenn man die Emanzipation mal vergisst, das ist so ein Kerl, wie man früher dachte, das ist ein Mann. Ja, das ist ein Riesenbaum, der heißt nicht nur so, sondern das ist halt, wenn der reinkommt, ist es halt dunkel. Der hat Muskeln, der hat eine tiefe Stimme, das ist so ein richtiger Kerl. So, und ich wollte wissen, ist der wirklich so? Oder ist er vielleicht nur Schauspieler? Wie ist der Mensch dahinter?
Und wie ist der Mensch dahinter? Was haben Sie rausgefunden?
Er ist ein ganz, ganz toller Mensch. Und das sage ich aus tiefer Überzeugung. Es hat ein paar Tage gedauert, um ihn zu finden. Natürlich, und das ist auch nicht verwerflich, er kannte mich ja auch nicht, er wusste nicht, was ihn erwartet. Und natürlich kommt so ein Mann erstmal daher und sagt, okay, ich baue mein Schutzschild um mich, ich bin der Schauspieler, ich bin der harte Brocken hier, ja, und alles ist gut. Aber so mit den Tagen wurde er immer offener und ich habe den Mensch gefunden. Und Henning Baum ist ein sehr feinfühliger, toller Mensch, der sehr gutes Wahrnehmungsvermögen hat für seinen Rundum. Wie sind die Menschen? Er mag auch gerne Harmonie, scheut aber nicht in einem Konflikt zurück, wenn es hilft, wieder in die Harmonie zurückzufinden. Mhm. Toll.
Nun sind Sie beide mit Motorrad unterwegs gewesen, durch Kroatien gefahren. Auch das ist ein Land, was Sie nicht kennen. Das wundert mich, weil Ihre Frau doch Kroatin ist. Da hätte ich jetzt gedacht, das kennen Sie aber wie Ihre Westentasche, dieses Land.
Kroatien kenne ich, ja. Aber ich kannte immer nur das Stückchen Kroatien, was wir im Urlaub gesehen haben oder was ich mitbekommen habe von meiner Frau. Aber ich kannte das Land nicht wirklich. Das ist so, wie jemand immer, was weiß ich, nach Bayern in Urlaub fährt. Dann denkst du auch, ja, der kennt das doch. Nein, der kennt vielleicht dieses Dorf, vielleicht war ein paar Sachen angucken, aber der hat nie dahinter geguckt.
Ist das denn dann so ein Familienfilm geworden, dass die halbe Familie Ihnen gesagt hat, Horst, da musst du da und da hinfahren, da ist es richtig schön? Oder haben Sie gesagt, das suche ich mir schon selbst aus?
Nee, das wäre schlimm gewesen, weil ich wollte ja dieses Land wirklich sehen. Wie man einen Mensch wirklich kennenlernen möchte, so wollte ich dieses Land kennenlernen. Wir waren nicht nur da, was die Touristen kennen, weil dieses Land ist ja traumhaft schön. Davon mal abgesehen, die Dinge, die man auch kennt an der Küste, am Meer, auf den Inseln, das ist schon wunderschön. Wir waren aber in den Bergen, wir waren in den kleinsten Dörfern. Wir haben Menschen kennengelernt, die da leben, ihr Leben lang oder zurückgekehrt sind oder wie auch immer und haben das Land anders gesehen. Noch viel wertvoller, noch viel schöner, als ich es erwartet habe.
Sie haben Nonnen getroffen, Sie waren in Olivenhainen, Sie haben die Zigantentrüffel, nicht nur die Trüffel, sondern natürlich auch diejenigen, die aus der Erde holen, getroffen. Was macht glücklich an Trüffeln?
Ach, also man muss sie natürlich mögen. Ich durfte ja mit suchen gehen und ich muss sagen, das ist ein harter Job. Dann die Verarbeitung, was macht man da draus? Man riecht, man sieht, man schmeckt, man fühlt. Alle Sinne sind dabei. Wunderbar, wenn man es denn mag.
Und die Nonnen?
Die Nonnen waren ein Traum, die waren für mich eine Offenbarung. Weil man hat so eine Meinung von Nonnen, die leben im Kloster, naja, und die werden wohl selten lachen und beten.
Die sind weltfremd.
Ja, und sind weltfremd. Die waren alles andere als weltfremd. Sie waren eine Mischung zwischen Mädchen, die kichern, die lachen, die Spaß haben, die neugierig sind. Das war wirklich zuckersüß. Wenn man das Alter mal vergessen hat, hat man gedacht, da ist so ein Riesenhaufen junger Mädels. Und die waren im Alter von 19 bis 99. Die eine wurde 100, als wir da waren. Die waren bezaubernd, wie die für uns gesungen haben. Sie haben Theater für uns gespielt und wir haben kein einziges Wort verstanden. Sie haben uns Witze erzählt und wir haben Tränen gelacht, ohne ein Wort zu verstehen. Die haben für uns Essen aufgefahren. Es war so wunderschön, wirklich. Und man ist weg und hat gesagt, ja, die sind da an ihrem Platz, wo sie sein möchten. Es sind ja keine Gefangenen.
Gab es denn von Horst Lichter für die 100-Jährige eine kleine Geburtstagstorte?
Nee, ich wusste nicht, dass sie Geburtstag hat, aber wir haben geknuddelt und das fanden sie, glaube ich, ganz nett.
Sehr schön. Deutschlandfunk Kultur, wo heute Horst Lichter zu Gast ist, der jahrelang selber Gastgeber war und sich mit dem Restaurant Olditek im nordrhein-westfälischen Rommerskirchen-Butzheim einen Traum erfüllt und eine sehr eigene Welt geschaffen hat. Der ganze Raum, Herr Lichter, war damals voll mit Trödel, Kunst, Antiquitäten. Wie sah so Ihr Konzept als Gastgeber aus?
Der Urgedanke war recht einfach. Ich wollte eine Welt schaffen, die ich liebe. Alte Autos, Motorräder, Antiquitäten, Kitsch, Kunst, Trödel. Essen und Trinken, wo der Mensch reinkommt und als Mensch wahrgenommen wird. Und wenn man ihn fragt, wie es dir geht, ehrlich antwortet, weil es keine Floskel ist. Wo es so lecker riecht, dass man Hunger kriegt, auch wenn man keinen hatte. Ich habe am Anfang einfach mal Zucker über meinen glühenden Kohleofen gestreut und wenn der karamellisiert ist, kamen die Leute rein und haben gesagt, oh mein Gott. Gott, was ist das? Da hat selbst ein Zuckerkranker gesagt, ist egal, mach ich. Wenn man Speck in der Pfanne nur ausgebraten hat, ohne ihn zu gebrauchen, kam nachher ein Salatsüßchen rein, haben selbst Vegetarier gebetet, lieber Gott, lass es Gemüse sein, weil es so gut riecht. Das war der Urgedanke, einen Laden zu haben, wo die Menschen Menschen sind, wo sie reinkommen, wo sie einen Gastgeber haben, wo du Gast bist und wo du dich aber auch als Gast benimmst. Ein guter Gastgeber sorgt für seine Gäste und ein guter Gast weiß, dass er zu Gast ist. Ist für mich auch wichtig.
Und behandelt diejenigen, die ihn bedienen, nicht wie den...
Ja, da ist der Kellner kein Lakai, da ist der Koch nicht irgendjemand, der die Nahrung herstellt, sondern da bist du bei Persönlichkeiten, bei Menschen.
Haben Sie sich erlaubt, Leute, die das nicht so interpretieren wie Sie, dieses Gastsein rauszusetzen vor die Tür?
Ja, ich habe schon Menschen gesagt, es wäre schön, wenn sie gehen würden, weil sie A, hier nicht glücklich werden und B, wir auch nicht. Und dann ist dem halt so. Und wenn dann gesagt wurde, ich zahle dafür, dann sage ich nein. Hier bezahlt man für das, was man auf den Teller bekommt und ins Glas. Aber der Rest ist freiwillig von uns. Und da entscheiden wir, für wen wir das machen. Ist aber sehr, sehr selten passiert in den ganzen Jahrzehnten.
Das war ja ein unglaubliches Wagnis mit der Oldithek, weil Sie damals, als Sie dieses Restaurant angefangen haben, schon zwei Schlaganfälle hinter sich hatten und kein Geld.
Ja.
Woher kam der Wagemut, das zu machen?
Ich bin heute sehr verwundert über mich selber, dass ich nie dran gedacht habe, dass das, was ich vorhabe, nicht geht. Aber vielleicht hat genau das geholfen, dass es geht. Weil ich war mir der Konsequenzen bewusst. Ich muss Tag und Nacht für meinen Traum arbeiten. Es war aber nie gefühlt Arbeit, weil ich ja mein Leben gelebt habe. Das war ja mein Leben dafür. Das war ja einfach nur schön, das wollte ich ja. Das war nicht, ich muss da jetzt hin und ich muss, sondern ich möchte. Und das war ein Riesenunterschied. In dem Moment macht man seine Arbeit A, wesentlich besser, besser für alle anderen, auch fürs Produkt besser. Ich habe halt angefangen wirklich mit Sperrgut und altem Geschirr, was andere wegwerfen, mit einem Kohleofen, der nichts gekostet hat, mit Tische und Stühle, die an der Straße standen, die habe ich sauber gemacht, hingestellt. Tischdecken hat man mir nachher geschenkt, mit mehr Löcher wie Muster. Aber die Menschen haben gemerkt, da ist irgendwas im Gang, da passiert was. Der meint das ernst. Viele kamen vielleicht am Anfang nur gucken, um mich scheitern zu sehen. Kann auch sein. Bin ich mir heute sicher.
Das finde ich interessant, weil Sie in Ihrem Buch Keine Zeit für Arschlöcher schreiben. Bis ich richtig erfolgreich wurde, haben sich alle Verwandten für mich eigentlich nur geschämt.
Ja.
Was hat das in Ihnen ausgelöst? Also, dass Leute sich für Sie geschämt haben und dass man gedacht hat, der scheitert. Haben Sie da immer gedacht, jetzt erst recht?
Nein, ich habe versucht, diese Energie, das ist, was ich auch jedem als Tipp geben kann, die Energie, die man nutzt, um negative Gedanken zu haben oder sich aufzuregen, wenn man die nutzt, um Positives zu machen für sich selber, bewirkt man ja ganz andere Dinge. Natürlich ist mir sehr bewusst, dass sich viele ernsthaft für mich auch geschämt haben. Ja, also wirklich gesagt haben, naja, also da habe ich auch nichts mit zu tun und ist halt komisch und wie er das so ist, was er da so tut. Aber ich war ja glücklich. Deswegen war das für mich nicht schlimm, es war eher für die schlimm. Und ich schäme mich für nichts, was ich in meinem Leben gemacht habe. Es gibt ein paar Dinge, die ich nie wieder tun möchte, gar keine Frage. Es gibt Dinge, die mir unendlich leid tun, die ich nicht rückgängig machen kann. Und es gibt einen Wunsch für mein Leben, den ich aber mir nie erfüllen kann und den kein Mensch sich erfüllen kann, leider Gottes. Ich würde gerne nie wieder einem Menschen wehtun. Aber das wird man immer wieder tun. Manchmal auch aus Selbstschutz.
Aber waren Sie denn damals schon so abgeklärt, sagen zu können, das ist mir völlig egal, wenn sich die halbe Verwandtschaft für mich schämt? Weil Sie gesagt haben, ich bin ja glücklich, mir macht das ja so einen Riesenspaß, deshalb ist mir das wurscht.
Ich hatte gar keine Zeit, drüber nachzudenken, weil ich war ja rund um die Uhr mit mir und mit dem Laden beschäftigt. Ich habe es halt im Nachgang immer mehr und mehr erfahren. Aber ich finde halt interessant, dass man am Anfang, wie sich dazu verändert in der Außenansicht. Am Anfang haben viele Menschen im Umfeld, nicht jetzt unbedingt Verwandte, im Umfeld, über mich gelacht. Haben gesagt, der Verrückte mit seinem Sperrgutladen, mit seinen Pfannkuchen, mit dem Prüll, was er da hat, albern. Dann irgendwann kam der Erfolg. Dann kam Neid und Missgunst von diesen Menschen. Und darüber habe ich dann gesagt, Leute, warum? Warum denn jetzt? Wenn ich euch frage, seid ihr zufrieden, werden die alle antworten spontan ja. Ein zufriedener Mensch hat niemals Neid und niemals Missgunst in sich, weil er ja zufrieden ist. Ansonsten hat er sich selber belogen. So einfach ist das für mich.
Wie war das mit Ihren Eltern? Also Sie schreiben, dass Sie so ein Papakind gewesen seien. Hat Ihr Vater Toni Sie unterstützt?
Er hat den Laden leider Gottes nicht mitbekommen mehr. Er ist vorher gestorben und vermisse ihn unendlich und gibt keinen Tag, wo ich nicht an ihn denke. Und desto älter ich werde, weil ich bin jetzt exakt in dem Alter, in dem er gestorben ist. Er ist mit 57 gestorben, ich bin 57, werde jetzt 58. Ich glaube, aus heutiger Sicht wäre er, glaube ich, unendlich stolz auf seinen Sohn. Aber er wäre beileibe nicht mit den Dingen einverstanden, was ich so gemacht habe teilweise.
Und die Mutter Margret hat zu Horst Lichter immer jung gesagt.
Jung, ja.
Die bezeichnet sie oder hat sie bezeichnet als sprunghaft und unbelehrbar. Ist da was dran?
Ja, das war ihre Sichtweise, weil ich halt meinen Dickkopf hatte. Das war wohl schon als Kind so, wenn meine Mutter gesagt hat, pass mal auf, da vorne darfst du nicht hingehen, da ist ein Riesenloch, da fällst du rein, dann wollte ich unbedingt das Loch sehen. Also bin ich auch reingefallen. Ich habe mich dann immer gewundert, wenn ich da nicht darf, warum sagen sie mir? Und dann will ich es ja probieren. Ja, also hätte die gesagt, geh da mal hin, da ist ein Riesenloch, da fällst du super geil rein, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht gucken gegangen. Ja, oder hätte sie nicht vom Loch geredet. Ja, nein, ich habe halt tatsächlich immer irgendwo mein Leben auch gelebt, nachdem ich bewusst war, was ich möchte. Und das war natürlich für die Generation sehr schwierig nachzuvollziehen, weil die Generation vor uns, die war auf eine Schiene gesetzt und die Schiene sind die zu Ende gefahren. Da gab es keine Weichen. Und wenn jemand so eine Weiche genommen hätte, dann war der komisch angesehen. Wer hat sich denn in der Generation vor uns scheiden lassen? Das war ja ein unendliches Drama, ja. Wenn da jemand zweimal verheiratet war, dann waren das ja schon ganz böse Menschen. Wenn da jemand sein Haus verloren hat, weil er nicht mehr zahlen konnte, war der automatisch asozial, so wurde es damals tituliert. Also hat man noch mehr gearbeitet, um es zu machen. Diese Generation war anders.
Und das haben Sie natürlich durchbrochen, weil Sie dreimal verheiratet waren.
Ich bin dritte
oder sind
Mal
das dritte Mal verheiratet. Horst Lichter, wir hören gleich von der französischen Band La Maison Tellier, Je parle d'un pays. Ich erzähle von einem Land. Was für ein Land ist das, was Sie in 20 Jahren Fernsehwelt kennengelernt haben?
Ich muss zugeben, am Anfang habe ich geglaubt, das wirft meine Frau mir immer wieder mal gerne vor und Freunde auch. Ich gehe immer davon aus, dass alle so sind wie ich. Es hat mir sehr oft sehr wehgetan, weil es nicht stimmt. Nicht jeder, der freundlich ist, ist freundlich. Nicht jeder, der höflich ist, ist höflich. Nicht jeder, der von oben herab guckt, guckt von oben herab oder von unten hoch.
Also nicht jeder, der was macht, meint es auch so.
Ja, und das ist nichts anderes wie jede andere Arbeit. Nur mit einem Unterschied, man steht in der Öffentlichkeit und muss sich dessen bewusst sein. Ich würde mich im Leben nicht beschweren darüber, dass irgendjemand ein Foto von mir will, ein Autogramm von mir möchte oder guckt, dass ich da bin. Das gehört dazu, das wusste ich vorher.
Was wäre gewesen, Horst Lichter, wenn Oliver Fuchs unter der Dusche nicht an Sie gedacht hätte?
Gut, wäre im Leben irgendwie weitergegangen. Ich hätte andere Dinge gemacht oder wäre gar nicht mehr im Fernsehen. Weil zu dem Zeitpunkt stand für mich schon fest, dass ich alles aufkündigen werde. Weil das war die Zeit, wo meiner Mutter nicht mehr gut ging und wo wir uns auf andere Dinge vorbereiten mussten und wo ich anders anfing, mein Leben nochmal zu sehen. Und gesagt habe, ich werde jetzt alle Sendungen erstmal kündigen. Ich glaube, dann wäre irgendwo anders eine Türe aufgegangen. Wenn man eine zumacht, gehen neue auf. Und ich wollte auf einmal ganz viel Ruhe haben. Und da kam die neue Türe mit Oliver Fuchs. Und auf einmal habe ich mehr als je zuvor. Das ist sehr schön.
Oliver Fuchs ist der Produzent, der die Idee hatte für Bares für Rares. Nominiert für den Grimme-Preis, bedacht mit dem Deutschen Fernsehpreis und jeden Tag von 3 Millionen Zuschauern verfolgt. Da bringen ausgewählte Bewerber Raritäten oder kuriose Sachen mit und lassen die von Experten bewerten und verkaufen die dann an Händler. Was macht dieses Format so erfolgreich?
Das sind ein paar Punkte. Zum einen, man kann jederzeit reinschalten und ist sofort in einer Geschichte. Jede Geschichte, also jeder Expertise mit Verkauf, dauert im Schnitt 6 bis 8 Minuten. Man kann jederzeit einsteigen. Mal ist es ein Krimi, mal ist es eine Komödie, mal eine Tragödie. Die Ehrlichkeit ist unendlich wichtig, weil die ist sehr selten geworden in der Medienlandschaft. Das heißt, wenn ich jemand angucke und sage, du siehst unheimlich zuckersüß aus, dann ist das kein Geschleime, sondern dann sieht sie zuckersüß aus. Ich interessiere mich ernsthaft für die Geschichte, auch wenn ich wenig Zeit dafür habe. Und ich finde faszinierend, warum gibt man was weg, obwohl es vielleicht schon Generationen in der Familie ist. Ich mag die Ehrlichkeit, wenn jemand sagt, du, ist Ballast, soll weg, liegt in der Schublade und tschüss, mache ich mir einen netten Tag von. Traurig auf der einen Seite, auf der anderen Seite verständlich. Wer wäre ich, wenn ich das verurteilen würde? Die Expertise zu hören, was es wirklich war, ist für mich jedes Mal unendlich spannend. Ich will 100 Euro haben, oh, ist 1800 wert. Mann, Mann, Mann. Ich will 1800 haben, schade, ist nur 50 wert. Was geben die Händler? Die Händler wissen nicht, was kommt. Die müssen innerhalb von Sekunden entscheiden, ist es das wert, was ich bereit bin zu zahlen? Ja, nein. Kriege ich es wieder verkauft? Ja, nein. Da steht keiner hinter und sagt, hier, kauf den ganzen Müll. Nein, die müssen selber gucken. Ich finde es fantastisch, weil es immer wieder abgeschlossene Dinge sind. Und eigentlich immer irgendwo in irgendeiner Art und Weise ein Happy End hat.
Hätten die Dresdner Juwelen eine Chance, bei Ihnen vertrödelt zu werden?
Sagen wir mal so, es wäre mit Sicherheit toll, sie mal sehen zu dürfen, aber ich hätte sie weitaus lieber gesehen in Dresden, da wo sie hingehören. Aber jetzt kann ich es ja verraten, wir haben mittlerweile unendlich viele Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben fast 100 im Büro sitzen, die im Vorfeld kontrollieren, wer ist das, wo kommt das her, ist der Besitznachweis, damit wir auch kein Diebesgut oder Ähnliches irgendwann mal bekommen. Ist wahnsinnig viel Arbeit geworden.
Aber es gibt ja Leute, die sagen, die sind sowieso nicht zu verkaufen. Könnten Sie diesen Leuten helfen und sagen, auch wir versuchen auch immer die Sachen, die man eigentlich nicht verkaufen kann, an den Mann zu bringen?
Also ich glaube, die Herrschaften, die das da gemopst haben, die werden sich im Vorfeld Gedanken dazu gemacht haben. Und ich befürchte ganz, ganz Schlimmes, was mir sehr, sehr weh tut. Die werden es einfach zerschlagen, klein machen und die Kleinstteile weiterverkaufen, weil die sind nicht mehr zurückzuführen auf das unwiederbringliche Original. Und ich finde das sehr, sehr dramatisch, glaube ich, mit dieser Goldmünze, die man da eingeschmolzen hat. Ich weiß nicht, weil in den Köpfen diese Gier ist die nächste große Volkskrankheit. Finde ich nicht gut. Kein Respekt.
Welches Menschenspektrum offenbart sich so in den Gegenständen, die bei Ihnen zu Geld werden sollen? Was sind das für Leute, die da kommen?
Ah, querbeet. Ich habe immer eine gute Menschenkenntnis gehabt in der Beziehung. Man merkt blitzschnell, ist jemand gierig? Er glaubt, er hat einen Schatz. Er will das Geld. Und möglichst viel. Und er hört die Expertise nur wirklich gezwungenermaßen an, weil eigentlich will der nur wissen, komm, sag endlich, was das wert ist, ich will hier weg, ich muss zu den Händlern.
Ich will den Zaster.
Ja, merkt man. Dann gibt es Menschen, die sagen, du, die Geschichte, die war dramatisch, die möchten wir hiermit jetzt endlich loswerden. Die sind sehr bescheiden, die sind höflich und das ist echt. Und für die freut es mich wahnsinnig, wenn es wirklich ein Schatz ist und sie dann noch viel Geld kriegen von den Händlern. Ich erlebe da das ganze Spektrum des Menschen.
Sie haben ja, Horst Lichter, selbst unheimlich viel gesammelt. Also Porzellan und Bücher und Küchenherde, Kaffeekannen, Zeitschriften. Wie gut sind Sie so im Handeln? Sind Sie einer, der so bis auf den letzten Cent runtergeht?
Bin ganz schlecht. Deswegen bin ich auch kein Händler geworden. Wenn jemand was haben möchte und ich möchte es haben, also wenn ich das sehe, er will es verkaufen und ich möchte es gerne haben. Er sagt mir den Preis, dann ist halt eine Momentaufnahme, mache ich aus dem Bauch raus, ist in Ordnung. Er sagt meine Frau, du musst doch mit dem mal reden. Vielleicht kriegst du billiger. Das ist mir die Sache jetzt aber gerade wert. Es gibt andere Sachen, wo ich denke, auch ja, das wäre ganz nett, das würde ich eigentlich ganz gerne haben, aber mehr wie das würde ich nicht geben. Dann sage ich meinen Preis, aber direkt unter Vorbehalt. Ich sage, pass auf, ich schreibe hier einen Zettel, lass meine Nummer drauf. Das gebe ich, wenn du dafür weggibst, kauf ich es, wenn nicht, dann ist egal. Ist nicht schlimm. Im Verkaufen bin ich ganz schlecht. Also ganz schlecht. Egal, wovon ich mich getrennt habe, von Autos und Motorrädern, die in meiner Sammlung mal waren. Ich habe es ja eigentlich immer verkauft, ich glaube zu 99%, an Freunde oder sehr gute Bekannte. Habe immer gesagt, guck mal hier ist die Liste, das habe ich bezahlt, das habe ich reingesteckt, das ist gesamt. Wenn du mir das gibst, ist gut. Und es war eigentlich immer ein bisschen weniger wie das, was ich mal gegeben habe.
Sie haben ja damals, als Sie die Oldithek zugemacht haben, alles verkauft oder verschenkt. Von welchem Stück würden Sie sich wirklich nie trennen?
Von der Taschenuhr von meinem Papa, aber das war die billigste der Welt. Ich vergesse nie die Geschichte, wie Vater die gekauft hat. Vater brauchte eine Uhr für die Arbeit. Der hatte keine Armbanduhr. Wir waren wirklich arme Leute. Und Vater wollte eine Uhr haben und dann waren die einkaufen im Kaufhof. Und da haben sie eine Taschenuhr gesehen aus Blech, die haben sie für 10 Mark. Und die haben sie gekauft und ich weiß noch, was die am Küchentisch abends saßen beim Abendbrot und darüber Witze gemacht haben, was da für eine tolle Taschenuhr ist und haben Tränen gelacht darüber. Und die habe ich zu Hause und die kann keiner bezahlen.
Sich von Gegenständen zu trennen ist das eine, sich von Menschen zu trennen ist nochmal eine ganz andere Geschichte und das lässt sich natürlich in keinem Leben verhindern. Sie haben sich von zwei Ehefrauen getrennt, Sie haben ein Kind verloren, Vater und Mutter sind gestorben und trotzdem, Horst Lichter, haben Sie lange nicht weinen können, weil man das bei Ihnen in der Familie nicht tat. Das war nicht vorgesehen. Wann haben Sie das gelernt, zu weinen?
Das muss man irgendwann lernen, weil ich vergleiche das jetzt mal ein bisschen blödsinnig vielleicht. Man nimmt eine Flasche Mineralwasser. Das Kohlensäure drin. Und wenn ich die zu lange schüttel, muss irgendwann der Überdruck raus, sonst geht alles kaputt. Und wenn Sie nicht irgendwann den Druck rauslassen, irgendwie, gehen Sie kaputt. Das ist im Prinzip ein Selbstschutz. Sie müssen, wenn Sie etwas Schlimmes erlitten haben, zulassen, mal zu leiden. Sie müssen wirklich leiden. Weinen, schreien, mal toben, mal rausgehen, den Baum anbrüllen. Nur so, wenn Sie das rauslassen, haben Sie die Möglichkeit, wieder Schönes reinzulassen. Sonst funktioniert das ganze Spiel nicht.
Wenn dir Schicksalsschläge widerfahren, geben dir weder Geld noch Ruhm die nötige Kraft, nur der Glaube an den lieben Gott, dich selbst und ein unbändiger Wille, stark zu bleiben. Satz von Horst Lichter. Sind Sie im täglichen Austausch mit dem lieben Gott?
Also ich glaube schon, dass es sowas gibt. Ob das jetzt ein Gott ist, eine Göttin ist, was auch immer, vielleicht ist doch nur irgendwas, was wir gar nicht in den Kopf kriegen können, weil wir Menschen noch viel zu klein sind. Aber da gibt es schon irgendwas Großes. Ich glaube, man muss ohne Berechnung Gutes tun und gut sein und vorleben den anderen, was gut ist, dann kommt es irgendwie zurück.
I guess I will leave this world alone, 'cause without you I'm just
Deutschlandfunk Kultur mit dem Titel Bones von Michael Kiwanuka, einem britischen Soul-Sänger, der erzählt, nach jedem Lied, das ich veröffentlicht habe, dachte ich immer, schön, dass es Leuten gefällt, aber von jetzt an geht es garantiert bergab. Irgendwann war ich es leid, immer so negativ zu denken. Deshalb habe ich mir gesagt, Schluss damit, ich bin, wie ich bin und es ist okay, was andere sagen. Horst Lichter, das kommt Ihnen ganz bestimmt bekannt vor, weil auch Sie dieses Stadium erreicht haben, zu sagen, ich bin, wie ich bin.
Ja.
Das haben Sie nämlich eben gesagt. Wie sind Sie denn?
Zu gutgläubig, ein bisschen zu harmoniesüchtig, hier und da ein bisschen zu weich, manchmal ein bisschen zu hart, auch mir selber gegenüber. Sehr, sehr zufrieden.
Wann sind Sie sich selbst gegenüber zu hart?
Indem ich die Verpflichtungen, die ich annehme, ich kann nicht Nein sagen, ja? Weil ich dann dem anderen wieder was Gutes tun möchte, auch um keinem weh zu tun. Ja, wo ich dann denke, ach komm, das schaffst du auch noch, dann machst du auch noch. Und dann merkst du irgendwann mal, du stehst morgens auf und denkst, Alter, bin ich müde. Hätte ich doch besser mal Nein gesagt. Wenn ich ja da bin, ist wieder alles gut. Ich mache schon alles, was ich gerne möchte. Ich mache nicht, also da sind keine Sachen bei, die ich nicht tun möchte. Aber das ist manchmal so ein Spagat, den ich da gehe.
Sie haben mit 14 eine Kochlehre gemacht, parallel in einer Braunkohlefabrik gearbeitet. Sie waren immer fleißig und seit Ihrem 14. Lebensjahr bereit, wie Sie das sagen, für meine eigene Definition von Glück was zu riskieren. Was haben Sie riskiert?
Oh, sehr viel aus heutiger Sicht. Ich habe mit meinem Sohn mal darüber gesprochen, als er in meinem Alter war, wie ich anfing. Wenn man jetzt überlegt, mit 28, 29 habe ich den Laden gemacht. Da war ich krank, ich war sehr dick, ich hatte aber ein Haus gebaut, ich hatte Verantwortung, ich hatte Kinder und ich hatte eine Arbeitsstelle, die für die meisten Menschen einfach als sicher gilt, die man bis zur Rente macht in der Kohle. Die machst du jetzt für immer. Hast ein Haus gebaut, Familie, Kinder. Und was mache ich? Ich sage, ich mache jetzt meinen Laden mit Sperrgut in der alten Scheune. Und da habe ich mir so überlegt, als mein Sohn in dieses Alter kam, da habe ich mit ihm drüber gesprochen, ich sage, Christopher, ganz ehrlich, wenn du jetzt ankämest und würdest mir sagen, du verlässt Familie, du verkaufst dein Haus, du kündigst deinen Job, um in der alten Scheune mit Sperrgut einen Laden aufzumachen, würden wir zwei sehr lange spazieren gehen, bis ich dir die Scheiße aus dem Kopf habe. Da habe ich schon viel riskiert. Aber ich war halt immer überzeugt, dass ich es einfach schaffe. Das ist das Verrückte. Vielleicht wäre der das auch. Vielleicht hindere ich ihn dann an seinem Erfolg. Ich weiß es nicht, aber die Umstände waren anders. Und so habe ich unendlich viele Dinge gemacht, wo ich dachte, die wären richtig. Die haben zum Glück alle funktioniert. Die hätten aber auch fies schief gehen können. Deswegen passe ich immer sehr auf, wenn irgendjemand ankommt und sagt, Herr Lichter, ich habe Ihre Bücher gelesen, ich kenne Ihr Leben. Jetzt habe ich den Entschluss gefasst, ich kündige meinen Job, ich verlasse meine Familie, ich verkaufe mein Haus und jetzt lebe ich mein Leben. Da sage ich immer, Junge, um Gottes Willen, tu das nicht. Nur weil er bei mir funktioniert hat, heißt er noch lange nicht, dass das ein Mittel wäre für alle. Um Gottes Willen, stürz dich nicht ins Unglück. Überdenke das gut, überdenke die Konsequenzen. Mhm. Bei mir war kein Entschluss ein schneller. Wie eben schon gesagt, es waren immer Jahre für den Prozess und ich war mir immer bewusst über die Konsequenzen. Auch über die schlechten, die es hätte mit sich bringen können, wenn es schief geht.
So. Und Sie waren sich immer bewusst, dass Sie in Bewegung bleiben wollten, egal ob auf dem Catcar oder auf dem Moped oder auf dem Motorrad. Jetzt haben Sie diese Motorradtour gemacht nach Kroatien. Erster Weihnachtstag, Sendedatum ZDF, 7:15, 7:08.
Viertel nach sieben, 19.15 Uhr.
19.15 Uhr.
Vor der Helene Fischer Show.
Und Sie lieben ja offenbar Solofahrten und trotzdem hatten Sie ein Filmteam dabei, Sie hatten den Henning Baum dabei. Wieso gönnen Sie sich nicht den Luxus, mal ganz alleine zu fahren? Ohne alles drumherum.
Träume ich jetzt seit 40 Jahren von. Ganz ehrlich.
Ja, dann machen Sie das doch.
Seit 40 Jahren sage ich nächstes Jahr, nehme ich ein bisschen Unterwäsche mit, ein paar Euro, setze mir am Moped und fahre weg. Und weiß nicht wohin. Wäre ja finanziell gar kein Thema. Heute könnte ich mir ja mal frei nehmen. Aber vielleicht muss man sich den Traum auch bewahren. Vielleicht habe ich aber auch nur Schiss. Vielleicht weiß ich nicht, wo ich hinfahren soll. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich es aber auch. Ich habe es mir dieses Jahr wieder vorgenommen für nächstes Jahr. Wie jedes Jahr.
Es weihnachtet sehr und ich möchte in der kurzen Schlussrunde unbedingt noch was zum Kaninchenbraten mit dunkler Soße hören.
Mm.
Rezept von Mama. Man nehme dafür ein Kaninchen und dann?
Ja, jetzt muss man natürlich dabei sagen, das waren Kaninchen, die ein wirklich ausgesprochen glückliches und sehr angenehmes Leben hatten, nämlich bei uns zu Hause. Weil Vater hat ja Kaninchen gezüchtet, weil das war ja das Schwein des armen Mannes. Und da war er immer sehr gut so. Er hat sie aber auch selber geschlachtet und das ging tatsächlich so schnell, dass die armen Tiere, also man sagt trotzdem arme Tiere, sie haben es nicht gemerkt. Ja, die waren, jetzt haben sie gerade noch gefressen, auf einmal waren sie tot und danach waren sie lecker. So kann man ganz einfach sagen. Mama hat daraus immer ein traumhaftes Essen gemacht. Das heißt, es wurde zerlegt, dann wurde es komplett angebraten am Stück. Ja, es wurde immer komplett, die hat einen großen schwarzen Bräter, richtig knusprig ringsrum angebraten. Dann kam es raus aus der Kasserolle, dann kam wunderbares Röstgemüse rein, dann kam ein bisschen Tomatenmark, dann wurde eine Soße gezogen mit einer Flasche Rotwein. Und glaubt man, das war keine teure, weil dafür hatten wir keine Kohle, aber es war Rotwein. Wahrscheinlich von Feinkost Albrecht, aber es war Rotwein. Da wurde eine schöne Soße gezogen, die war fast schwarz. Ich habe nie begriffen, wie meine Mutter diese Soße so dunkel hinbekommen hat. Dann kam der Karnickel rein und hat in dieser Soße gezogen. Jetzt läuft mir Wasser im Mund zusammen. Und dadurch fiel nachher das Fleisch fast vom Knochen runter. Und ich weiß immer, dass wir immer gesagt haben, wenn wir das bekamen, Papa, züchte doch mal welche mit 6 hinteren Schenkeln. Weil da wird sich immer drum gekloppt. Vorne, die waren halt ziemlich klein.
Und die Beilage?
Ja, ganz verrückterweise hat Mutter immer Beilagen gemacht, die wir sehr liebten, die eigentlich gar nicht so richtig dazu passen. Es gab einmal Salzkartoffeln, natürlich aus dem eigenen Garten. Es gab zusätzlich Knödel, weil die waren was Besonderes. Weil Knödel, die waren aus der Packung, aber trotzdem waren die lecker. Dann gab es Gemüse dazu, alles aus dem Garten. Aber auch Weihnachten aus der Dose, ja, die ganz feinen Erbsen, weil die schmeckten mir immer viel besser. Ich weiß nicht warum, aber die schmeckten mir viel besser mit Butter und Zucker. Dosenerbsen, eine Sensation. Bohnensalat dabei, damit es knallt, und Gurkensalat. Vorher gab es immer eine kräftige, große Suppe, Hühnersuppe mit Rindfleisch drin. Weiß nicht, warum Mutter das gemacht hat, das war Verschwendung pur, aber es war halt Weihnachten. Kam immer ein Stück Suppenfleisch noch mit beim Huhn da rein. Und hinterher gab es immer den Vanillepudding, leider Gottes mit Haut. Ich hasse diese Haut auf Vanillepudding. Ich habe es immer aufgeklappt wie ein Deckel. Ja, aber andere lieben diese blöde Haut. Und das war einfach... Ja, ein bisschen Völlerei, einmal im Jahr. Und die Reste essen waren noch viel größer. Abends nochmal mit einer Scheibe Graubrot vom Bäcker, die außen so dunkel war. Noch ein bisschen Soße drauf machen vom Kaninchen. Und die Reste essen ist noch leckerer als der Braten selber.
Gibt es den noch bei Ihnen Heiligabend bei Lichters? Oder ist das
tatsächlich? Meine Frau macht ihn tatsächlich. Ja, und dieses Jahr werden wir das erste Mal wieder Kaninchenbraten machen.
Horst Lichter, ich bedanke mich sehr für das schöne Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, wünsche Ihnen Heiligabend guten Appetit und wünsche Ihnen vor allen Dingen fürs nächste Jahr toi 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 für alles, was Sie da vorhaben.
Danke. Dankeschön, ebenso.